So, ich hoffe, ich habe den richtigen Knopf gedrückt, ja? Okay, danke. Gibt es Leute hier unter uns, die auch das Losungsbuch lesen? Von den Herrnhuter Losungen. Haben wir da jemand? Wer weiß denn, wie die Losung heute Morgen heißt? Man liest sie und hat sie gleich wieder vergessen, nicht? Das ist leider so. Dass Gott den Fluch in Segen verwandeln kann, heißt die Losung. Und nun will ich nicht darüber reden, dass Gott den Fluch in Segen verwandelt. Das heißt aber, dass Gott mit unseren Schwächen und Schwierigkeiten, die wir haben, leicht zurechtkommt. Und zwar heißt mein Thema heute Morgen, die verborgenen Wege Gottes. Die verborgenen Wege Gottes. Dazu lese ich 1. Mose 37, die Verse 1 bis 11. Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er den Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und stand, aber eure Garben stellten sich ringsum her und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind, um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum. Den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Aber sein Vater behielt alle diese Worte. Ich weiß, das ist eine Geschichte, nicht? Die kann man nun von verschiedenen Seiten angehen. Und ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, als ich das jetzt vorgelesen habe. Aber es gibt nun tatsächlich verborgene Wege Gottes. Billy Graham, der große Evangelist der 70er Jahre, der sagte mal, der Glaubensweg löst nicht alle Rätsel, er gibt sogar noch welche auf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch unterschreiben könnt, aber ich denke, das ist so. Das Lebensbild des Josef ist ein Zeichen, wie Gott seine Pläne trotz menschlicher Schuld und Ungerechtigkeit durchzieht. Er verfolgt sein Ziel und kommt auch zum Ziel, trotz unserer menschlichen Sünde und Unzulänglichkeit, die hier nun sehr deutlich wird in dieser Geschichte. Und diese Dinge, die manchmal mit unserer Schuld zusammenhängen, mit unserem zu kurz kommen und mit den Plänen Gottes, hängen ineinander wie olympische Ringe. Gibt ja nun bald wieder Olympiade und versucht man in Gedanken, olympische Ringe auseinanderzukriegen. Habt ihr das mal versucht? Geht nicht. weil sie so ineinander liegen, dass man sie nicht trennen kann. Und so gibt es manchmal Wege in unserem Leben, wo menschliches Versagen und menschliche Schuld zusammenhängen und Gott trotzdem zu seinem Ziel kommt. Ich will das nur an einem Stichpunkt deutlich machen, aber ich komme nachher noch etwas näher darauf. Die Verwerfung Jesu, als er am Kreuz gestorben ist, wurde das Heil für alle Nationen. War das jetzt Schuld der Israeliten? War das eine Panne? Oder war das Gottes Plan? Aber ich komme gleich noch ein bisschen näher darauf. Lasst euch das erst nochmal offen. Eins muss uns immer klar sein. Grundsätzlich, Gott will keine Sünde. Das ist ja wirklich eine seltsame Geschichte, die uns hier in der Bibel erzählt wird. Und ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte. Jakob aber wohnt im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Er war nur so wie gut kein Fremdling mehr. Er hat sich etabliert im Lande Kanaan. Und da bekomme ich jetzt zum Ersten zu dieser seltsamen Geschichte, dass er da dem Sohn einen bunten Rock macht und dass der da bei den anderen petzt und weitersagt, was die Söhne, die anderen gemacht haben. Und ist jemand von uns hier unter uns, der Erzieher ist oder Kindergärtnerin oder so, ist jemand da? Oh ja, unmöglich, nicht? Ist doch pädagogisch ein unmögliches Ding. Oder ist jemand Lehrer unter uns? Nicht? Ein unmögliches Ding, kann man doch nicht machen. Man kann doch nicht einen vorziehen. Nicht? Wenn Eltern nur ein Kind haben, ist da eine andere Frage, nicht? Ein Kind kann man grenzenlos verwöhnen. Aber wenn es dann 12 sind, naja, da ist meistens einer dabei, den mag man nun doch ein bisschen lieber als die anderen. Seht, Geschwister, in dieser Geschichte, in dieser seltsamen Geschichte des Alten Testaments, ist das Kausalgesetz von Ursache und Wirkung aufgehoben. Und solche Dinge gibt's, und das behaupte ich jetzt vorweg einmal ganz schlank, solche Dinge gibt's in jedem Christenleben. Ein Punkt, wo er kommt und sagt, lieber Gott, also jetzt verstehe ich dich überhaupt nicht mehr. Jetzt geht alles drunter und drüber, wie kommst du noch mit deinen Gedanken zu deinen Zielen? Und darum ist mein erster Gedanke, Gottes Ratschluss und menschliche Schuld. Wie gesagt, menschliche Sünde und göttlicher Plan liegen manchmal ineinander wie olympische Ringe. Gott will keine Sünde. Da steht 100% fest. Und doch hält menschliche Sünde das Handeln Gottes nicht auf. Und das ist das Wunderbare. Aber diesen Rest logisch zu erklären, ist für uns Menschen nicht möglich. Das muss man im Glaubensleben auch mal annehmen. Es gibt in unserem Leben Abwicklungen, es gibt Reste, die können wir nicht erklären. Und es ist gut, wenn wir dann nicht uns an Gott und den Menschen reiben. Den Glaubensweg gehen heißt, es ist noch längst nicht jede Sünde überwunden. Das wissen wir alle. Hat der Hebräerbrief steht ganz eindeutig, ihr habt noch nicht bestanden bis auf Blut in den Kämpfen wieder diese Sünde, so sagt's Luther im Luthertext. Den kann ich besser auswendig als die anderen Texte, die heute mal vorgelesen werden aus anderen Übersetzungen. Nicht? Da steht im Hebräerbrief, wir haben noch nicht bestanden, bis aus Blut in den Kämpfen wieder die Sünde. Also da kann tatsächlich noch einiges passieren. Es geht manchmal so in unserem Leben, dass noch nicht alles überwunden ist. Und trotzdem hält es Gott nicht auf. Und das ist das Wunder. Und deswegen sage ich, die verborgenen Wege Gottes. Hier wird schlichtweg berichtet im zweiten Vers, dass der Josef eben Hirte war, wie all die anderen Söhne auch. Die mussten also zusammen aufs Feld gehen und mussten ihre Schafe und Kamele und Esel und was sie sonst alles hatten, hüten. Allerdings wird hier kurz erwähnt, dass dieser Josef bei den Söhnen von der Bilha und Silpa unterstellt war. Er war ja einer der Jüngsten, dieser Josef. Und das waren die Nebenfrauen, nein, die Zusatzfrauen, Nebenfrauen kann man ja nichts sagen, aber er hatte ja 4 Frauen gehabt, der Jakob. Und er war eben diesen beiden unterstellt. Die Söhne der Bilha und der Silpa, der Frauen seines Vaters. Und ich kann mir denken, dass er sich manchmal geärgert hat über seine Brüder. Was die so gemacht haben, was die so gesagt haben, das passte dann wohl nicht so ganz. Es waren eben diese Nebenfrauen. Es waren, wenn man es genau nimmt, so seine Stiefbrüder. Nun muss man die Sache noch ein bisschen genauer sehen, aber Gad und Asser und Dan und Naphtali, das waren seine Chefs. Denen musste er gehorchen. Und deswegen war er ihnen unterstellt. Und noch eins kommt dazu. Dieser Josef war ein Sohn der Lieblingsfrau des Jakob. Und ich setze jetzt einfach mal ein bisschen Bibelkunde voraus bei euch. Es war ja, die Rahel war ja seine Lieblingsfrau und er war ja verrückt nach der Rahel, nicht? Als er bei seinem Onkel Laban dann dienen musste, da hat er die gesehen, vielleicht sogar verhüllt, aber er hat sie gesehen, so eine richtige Brünette mit braunen Augen, stellt er erstmal vor, nicht? Das war also die Schönheit in Person. Und er war verrückt auf die will ich haben. Und dann hat er gesagt zu seinem Onkel Laban, die Rahel, die will ich, die soll meine Frau werden. Ja, hat Onkel Laban gesagt. Du musst mir aber 7 Jahre dienen. Und dann steht dieser einfache Satz in der Bibel, und die 7 Jahre deuchten ihn, als wären es nur 7 Tage. Also der muss verrückt gewesen sein, der muss verknallt gewesen sein, der muss verliebt gewesen sein, bis über die Ohren. Die Rahel, die war das, diese wunderschöne Frau, der war weg, wenn er an die Rahel dachte. Und ich denke, ihr wisst, wie die Sache weitergegangen ist, als die 7 Jahre dann um waren. Und er morgens die Augen aufmachte, da lag nicht die Rahel in seinem Bett, sondern die Lea. Und dann hat es einen handfesten Knall gegeben in der Familie. Dann ist nämlich Jakob hingegangen und hat gesagt, was hast du gemacht mit mir, Onkel Laban? Du hast mich betrogen. Und dann hat es da handfesten Ärger gegeben. Ja, hat Onkel Laban gesagt, du kannst die Rahel auch kriegen, aber bitte dann nochmal 7 Jahre bei mir dienen. Nun wäre das ja so, wenn oft die äußere Schönheit auch die innere Schönheit deutlich macht, dann würde man sagen, ja, das war doch okay bei dem Josef. Wenn der so verliebt und so verknallt war in die Rahel, bitte? Ja, Jakob, wenn er so verknallt war in die Rahel, dann soll er es doch haben. Aber nun steht noch was anderes in der Bibel, dass die Rahel ihr ganzes Leben lang nie ganz frei geworden ist vom Götzendienst. Ihr Verhältnis zu Jesus, so würden wir heute modern sagen im Neuen Testament, ihr Verhältnis zu Jesus hat nicht gestimmt. Sie hat immer so die heimlichen Hausgötzen bei sich rumgetragen. Während die Lea, die nicht so schön war, hatte sie ja Sommersprossen, rotblonde Haare, gefiel ihm gar nicht, dass die eine tief gottesfürchtige Frau war. Und vielleicht hat sogar der Onkel Laban recht gehabt, dass er ihm die zuerst gegeben hat. Kurzum, so war das also mit Jakob und mit der Rahel. Und nun berichtet uns die Bibel, dass die Rahel lange Zeit kein Kind bekam, sie war unfruchtbar, und hat dann nur am Ende ihres Lebens noch 2 Kinder geboren. Jetzt frage ich euch mal ein bisschen, ob ihr Bibelkunde kennt. Welches waren denn die beiden Söhne der Rahel? Wer weiß das denn? Bitte? Genau. Josef und Benjamin. Und nun war klar, dass dieser Jakob natürlich diese beiden am liebsten hatte. Denn die wurden ihm noch im Alter geboren, steht hier in unserem Text. Deswegen hat er sie besonders lieb. Und von dem Benjamin wird das nicht geschrieben, aber dem Josef, Das war ein Besonderer. Der kriegt jetzt ein buntes Kleid von mir. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er den Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm gram und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Nicht im Familienleben hatte Josef keine besondere Stellung gehabt. Er war Bruder unter Brüdern, wie das in der Gemeinde auch sein soll. Schwestern unter Schwestern und Bruder unter Brüdern. Das ist keiner in besonderer Weise herausgestellt. Und Jakob stellt ihn besonders heraus. Und dann verklagt er seine Brüder. Allerdings steht jetzt hier im Luthertext eine Formulierung, wo man sehr vorsichtig sein muss. Da steht, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Man weiß nicht genau, hat er jetzt Schlechtes von den Brüdern seinem Vater hinterbracht? Oder aber ist nur schlecht geredet worden über die Brüder und in Wirklichkeit war es gar nicht so schlimm? Weiß man nicht. Versteht ihr? Man muss natürlich fragen, warum hat der Josef seinem Vater Jakob alles hintertragen? War das der Grund, sich einmal so richtig interessant zu machen? Kennen wir das nicht auch manchmal von uns? Wir erzählen eine Sache weiter, um uns mal so richtig interessant machen. Und wenn das ein ganz dicker Knüller ist, vielleicht eine kleine Sache, die wir aufgebläht haben, so groß, bloß um uns mal interessant zu machen, damit Leute uns zuhören. Kennt ihr das vielleicht aus eurem Leben? Vielleicht war es auch eine Lieblosigkeit, weil es ja doch die sogenannten Stiefbrüder waren, denen er unterstellt war. War es Lieblosigkeit, warum er gepetzt hat, wie man das auf gut Deutsch sagt? Oder war es Hochmut, dass ich gedacht hat, ich bin ja doch ein bisschen besser wie die anderen? Und sowas gibt es ja nun auch bei Christen, die meinen, weil sie Jesus kennengelernt haben und gläubig geworden sind, so ein bisschen besser zu sein wie die anderen. Aber Geschwister, sind wir nicht alle aus gleichem Holz geschlagen? Ganz gleich, welcher Nachbar neben uns wohnt oder wer mit uns arbeitet? Dass wir Jesus kennenlernen durften, ist nur Gnade. Und nochmals nur Gnade. Und nichts anderes. Und das muss man sich klar machen. Und deswegen weiß ich nicht, aus welchem Grund der Josef seinem Vater alles hintertragen hat. Und nun der zweite Gedanke, die menschliche und die göttliche Seite im Handeln Jakobs. Jakob zieht ein Kind vor. Und da seid ihr sicher einig mit mir, und das ist falsch. Oder? Was ist falsch? Wenn einer 5 Kinder hat, kann ich 1 vorziehen. Also pädagogisch war der Jakob eine Niete. Das hat also nicht funktioniert. Er hätte noch mal ein Seminar mitmachen müssen, ein Elternschaftsseminar mitmachen müssen. Und wie gesagt, bei einem Kind ist nicht weiter Problem, ist es nicht so problematisch. Eins wird dann sowieso vorgezogen und wie immer verwöhnt. Aber wenn es dann 5 oder 6 sind, dann wird es schon schwieriger. Und wenn es 12 sind, vielleicht erst recht. Nicht, wir merken diese fleischliche Sonderstellung, die der Jakob den Josef gibt, der bunte Rock. Und dann noch das Anhören der Anklage. Der Josef hätte ja sagen können zu seinem Vater, also Vater, mit dem bunten Rock, das lassen wir mal lieber, denn ich muss ja auch Schafe und Kamele hüten und mit dem Sonntagsanzug Kuhstall misten. Gibt es hier noch Kühe im Ort? Nee, ja, gibt es noch ein paar? Also mit Sonntagsanzug, Schlips und Kragen, Kuhmisten wird wohl schlecht sein, nicht? Und mit einem bunten Rock Schafe hüten höchstwahrscheinlich auch. Hätte ja sagen können, also Papa Jakob, ich will genauso einen Blaumann tragen wie die anderen auch. Ich muss ja arbeiten. Nein, er zieht den bunten Rock an. Und Vater Jakob hört sich die Anklage des Josef, der von seinen Brüdern sagt, auch an. Jakob hätte ja sagen können, nee, Junge, mit Petzen ist nichts bei uns, nicht? Jetzt halt das mal schön für dich alleine, sieh zu, dass du mit deinen Brüdern klarkommst. Das ist die menschliche Seite und wir sagen, die ist falsch. Die göttliche Seite der Handlungsweise ist eine ganz andere, Geschwister, und die zieht sich hinein bis ins Neue Testament. Nämlich, nicht jeder bekommt die gleichen Gaben. Nicht jeder bekommt die gleichen Gaben. Und nun war mal in den Augen des Jakob dieser Josef was Besonderes. Also kriegt er einen bunten Rock und hat einen besonderen Zutritt zu seinem Vater. Schöpfungsmäßig hat Gott das nun auch so gemacht, dass wir alle, wie wir hier sitzen, unterschiedliche Gaben haben. Wer gestern Abend bei Phoenix den Lebensabriss der Queen Elisabeth gesehen hat, hat das jemand gesehen gestern Abend bei Phoenix, nicht? Ihr 60-jähriges Thronjubiläum? Nicht? Da fragt man sich manchmal, es gibt doch Leute auf der Welt, die haben zweimal hier gerufen, als Gott die Gaben verteilt hat. Zunächst mal die ganz natürlichen Gaben. Da gibt's Leute, die haben, können mit Musik fertig umwehren, die sind handwerklich perfekt. Die können noch, wer weiß, weil die können wunderbar reden und die können noch, wer weiß was alles, können wunderbar handwerkeln und. Die hat Gott mit vielen Gaben ausgestattet. Und da gibt es die anderen daneben, die haben gar nicht so viel. Und ich habe mir manchmal in meinem Dienstleben gewünscht, also Vater im Himmel, ich hätte am liebsten auch zweimal hier gerufen. Aber hat nicht geklappt. Ich hätte furchtbar gerne als Kind Klavierspielen gelernt, aber das ging nicht. Der Krieg war gerade aus und wir lebten als Flüchtlinge irgendwo weit weg auf dem Dorf. Da gab es kein Klavier. Und die ganze Nachkriegszeit hat einen ja auch so herausgefordert, dass man zum Überleben kam, dass es also nicht möglich war. Aber ich hätte gerne Klavierspielen gelernt. Funktionierte nicht. Um mir es selbst beizubringen, habe ich dann auch zeitlich nicht geschafft. Die göttliche Seite ist also, dass Gott die Gaben verschieden verteilt. Wirklich verschieden verteilt. Ist Gott nun ungerecht, dass er dem einen so besondere Gaben gibt und den anderen nicht? Dass es so eine Frau gibt wie die Queen in England, die auf die 90 zugeht und immer noch topfit ist? Aussieht wie ein junges Mädchen, hätte ich fast gesagt, ganz so schlimm ist nicht, aber immerhin sieht sie noch sehr gut aus. Und alle sagen ja, auch ihr Enkel sagt, in die Fußstapfen meiner Oma zu treten, wird gar nicht so leicht sein. Denn das Commonwealth, 44 Länder gehören dazu, hat sie alle unter ihrer guten Herrschaft, hat sie nicht, sie kann ja nicht herrschen, aber sie hat sie unter ihrem guten Einfluss. Es gibt also Leute, die sehr viel bekommen haben von Gott. Aber Gott ist nicht ungerecht. Denn Gott gibt jedem Menschen, auch von euch, Geschwister. Gott hat von euch jede Gabe gekriegt nach den Möglichkeiten und seinen Aufgaben. Ich will jetzt nicht von Person zu Person gehen und fragen, glaubst du das? Ich weiß, es gibt so und so viele unter uns, die sind da nicht ganz einverstanden. Die sagen, nein, wenn damals meine Eltern hätten, dann wäre das heute anders und so weiter. Geschwister und Freunde, jeder hat von Gott die Gaben bekommen, für die er Aufgaben im Leben bekommen hat oder noch bekommt. Wer jünger ist, auch noch bekommt. Und wir brauchen nicht neidisch auf die anderen sehen, die andere Gaben haben oder, was vielleicht noch schlimmer ist, vergleichen. Der hat das und der hat das. Sondern wir bekommen das, was Gott uns zugedacht hat. Und mit den Geistesgaben ist es auch nicht anders. Wenn man einmal 1. Korinther 14 am Schluss liest, im Luthertext wird das immer nur als Frage gestanden. Haben Sie alle die Gaben, in Sprachen zu beten? Da muss man in Klammern immer Nein dahinter setzen. Haben Sie alle die Gaben der Prophetie? Klammer auf, Nein, Klammer zu und so weiter. Da werden all die Gaben aufgezählt, um zu sagen, nein, sie haben nicht. Aber der Leib Christi, die Gemeinde Jesu gehört zusammen und hat verschiedene Geistesgaben bekommen, Und einer diene nun dem anderen auch mit den Geistesgaben, die er bekommen hat. Und wenn du vielleicht die Gabe gerne haben möchtest, der Krankenheilung, und du hast sie bisher nicht gekriegt, darfst du weiter drum beten. Aber ich würde mal sagen, ob du sie bekommst, hängt von seinem Willen ab und was er möchte. Versteht ihr? Auch Jesus hatte, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, auch Jesus hatte drei Lieblingsjünger. Drei Lieblingsjünger. Petrus, Jakobus und Johannes. Und die anderen neun, die hätten noch sagen können, also lieber Herr, hör mal, immer die drei. Gehst du auf den Berg der Verklärung, sind die drei dabei und haben was Besonderes erlebt. Machst du Jairus Töchterlein gesund, sind es immer die drei. Wir hätten auch gerne mal so eine spektakuläre Totenauferstehung mit dir zusammen erlebt. Aber das sagen sie nicht. Diese drei waren dann auch im Garten Gethsemane bei Jesus und Jesus sagt, bitte betet mit mir, kämpft mit mir diesen letzten schweren, furchtbaren, entsetzlichen Kampf durch. Dann haben sie versagt und haben gepennt, genauso wie die anderen auch. Versteht ihr, Gott macht das so, wie das für unser Leben zur Vollendung kommen soll. Und was Gott mit deinem und meinem Leben machen will, die Gaben gibt er uns. Und es ist überhaupt nicht wichtig, jetzt Gott Vorhaltungen zu machen, neidisch zu sein, weder auf die leiblichen noch auf die geistlichen Gaben, sondern zu sehen, was hat Gott mir gegeben und damit will ich dienen. Mein Leben lang. Wir hatten die Gnade und die Gabe, meine Frau und ich, dass wir sehr oft mit Menschen zu tun hatten, die mit dem Leben nicht ganz fertig wurden. Und ich hätte auch gerne mal so Zuhörer gehabt, so ein paar Tausend wie Billy Graham früher und sogar mal 1 Million, nicht in irgendwo oder wie Bonke oder was weiß ich, wen wir da nehmen. Es war nicht so. Wir waren in kleinen Gemeinden und haben den Leuten gedient, die große Probleme in ihrem Leben hatte. Und das ist bis heute noch so. Wenn irgendjemand der Schuh drückt, dann ruft er bei uns an. Aus den verschiedenen Richtungen der Bundesrepublik. Das vierte, das uns hier gesagt wird, ist, das dritte, die allzu menschlichen Reaktionen der Brüder. Die Sonderstellung Josef führte bei ihnen zu Hass und zu Feindschaft. Der soll besser sein wie wir. Der soll anders sein wie wir. Christen rivalisieren manchmal auch darin, wer denn ist denn nun der Größte und der Frömmste und der Begnadetste und der Begabteste, auch geistlich Begabteste unter uns. Geschwister, lasst das sein. Achtet, welche Gaben euch Gott gegeben hat und dann setzt sie in eurem Leben ein. Es gibt noch so einen Randgedanke, der gehört nicht ganz dazu, aber die Sache mit der Prädestination, das schöne Fremdwort für Auswahl, ist ja auch eine Sache, die man nicht gut verstehen kann. Jesus ist für alle Menschen gestorben, für alle, auch für alle Muslims, die gegen die Christen sind, ist er auch gestorben. Und deswegen haben wir jedem Menschen das zu sagen. Aber in der Theologie vieler Gemeinden und Kirchen kommt das nicht vor. Begreifen kann ich das nicht. Dass ich Jesus kennenlernen durfte in meinem Leben und das schon recht früh. Und Nachbarn Müller, Meier und Schulze neben mir, die im gleichen Dorf wohnen, in der gleichen Arbeitsstelle mit mir zusammen sind, haben es nicht erlebt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist Gottes Geheimnis, das kann ich nicht klären. Ich kann nur Danke sagen und demütig bleiben, und mir nichts darauf einbilden, das gibt's ja auch, dass man sich darauf was einbildet und dann so ein bisschen von oben herab dem anderen sagt, weißt du Freund, du musst dich mal bekehren. Schau mal in dich hinein. Nicht? Und der wird sich mit Sicherheit dann nicht bekehren. Sondern es kann einfach nur so sein, dass ich leide darunter und sage, Herr, wenn ich dir vertrauen darf, warum denn mein Arbeitskollege nicht? Ich hab den gern, den Kerl oder die Frau, wer immer es ist. Jetzt gib doch mal eine Gelegenheit zu einem Gespräch, wo ich ihm sagen kann, dass du sie liebst. Versteht ihr? Das sind die Dinge, die in unserem Leben so wichtig sind, damit das passiert, was Gott sich vorgenommen hat. Ich lese noch Vers 5 und 6. Dazu hatte Josef einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind, denn er sprach, und dann kommt der Traum mit den Gaben, die sich vor ihm beugen. Für Träume kann man ja nichts, oder? Könnt ihr was an Träume machen? Nee, nicht. Also ihr könnt ruhig mal laut Ja sagen, nicht? Oder so. Für Träume kann man nichts. Ich muss im Augenblick Tabletten nehmen. Das ist ganz blöd. Da träume ich. Ich habe früher nie geträumt. Jetzt träume ich. Immer so in der Wachwertphase. Keine Albträume. Manchmal sind es verrückte Träume. Manchmal muss ich sogar lachen dabei. Nicht? Also es ist lustig, nicht? Aber für Träume kann man nichts machen. Das, dem Josef geträumt hat, dafür konnte er doch nichts. Und dann hat er es weitererzählt. Er hat seinen Traum weitererzählt. Die entscheidende Sache war bloß, wie hat er es weitererzählt? Und was hat er weitererzählt? Geschwister, ich bin der Auffassung, dass nicht jedes Erlebnis mit Christus und jedes Erlebnis, das wir mit Gott haben, weitererzählt werden muss. Wenn ich in Pfingstgemeinden so Zeugnis geben, ist doch prima. Ich freue mich immer wieder an Zeugnissen und ich spitze die Ohren, wenn ich Zeugnisse höre. Aber nicht jedes Zeugnis ist in jedem Augenblick am richtigen Platz angebracht, und zwar aus zwei Gründen nicht. Einmal, wie gehe ich selber damit um? Will ich mich damit interessant machen? Oder will ich wirklich zur Ehre Gottes sagen? Und das Zweite, versteht der andere das dann, wenn ich ihm Erlebnisse aus meinem Leben erzähle und er was ganz anderes erlebt hat? Versteht ihr? Man muss nicht alles weitersagen, aber man darf weitersagen. Aber unter der göttlichen Führung, unter der göttlichen Leitung des Heiligen Geistes. Und wegen dieser eigenen Herzensgefahr und dem Glauben der anderen muss man manchmal vorsichtig sein. Er erzählt jedenfalls seinen Brüdern es weiter und die Brüder verstehen Bahnhof, gar nichts. Die kapieren nur eins auf der menschlichen Seite. Willst du denn unser König werden? Sollen wir uns dann einmal vor dir neigen und beugen? Das wurde ja Wirklichkeit. Der Traum war ja gar nicht so unrecht. Der hatte ja prophetischen Charakter. Aber ob es richtig war, dass er in dem Augenblick das erzählt hat? Die haben ja wirklich später dann sich vor ihm gebeugt. Welchen Stellenwert, Vers 7 und 8, dann kommt noch die Sache dazu mit Sonne, Mond und Sterne, die sich da beugen, welchen Stellenwert haben prophetische Träume? Mit den Träumen Josefs, und jetzt hört gut zu, mit den Träumen Josefs begann der Leidensweg des Josef. Ich habe hier nur bloß die ersten 11 Verse des Kapitels gelesen. Aber beim nächsten Mal, wenn ich komme, dann mache ich weiter. Da passierte ja etwas. Die haben den so gehasst, diesen Kerl mit dem blunden Rock, dass sie ihn nachher in die Zisterne geschmissen haben. Leider, oder zum Glück war kein Wasser drin. Nicht leider, sondern zum Glück war kein Wasser drin. Und er ist wieder rausgezogen worden. Und ist nach Ägypten verkauft worden. Und dann hat es noch eine lange Zeit gedauert, wie Gott diesen Josef in der Schule hatte, bis er der zweite Mann unterm Pharao wurde, der dann sein Volk gerettet hat. Menschliche Logik kontra göttliche Führung. Hier bleibt ein Rest, Geschwister, den wir nicht erklären können. Der Traum war nicht falsch. Der Traum war total richtig. Ob er erzählt werden sollte oder nicht, das ist eine zweite Frage. Aber der Traum war richtig. Und da gibt es Rest in unserem Leben, oder Reste in unserem Leben, die wir nicht unbedingt erklären können. Nicht als damals euer Bruder Helmut krebskrank war, im Sterben lag, was habt ihr gebetet für ihn? Was haben wir in Schorndorf auch gebetet für ihn? Und Gott hat ihn doch heimgeholt. Konnte Gott ihn nicht heilen? Natürlich konnte Gott. Aber wir sind nicht Gottes Ratgeber und nicht Gottes Plangeber. Und von daher hat er es anders gemacht. Es bleibt für uns im Leben manchmal Reste, die wir nicht logisch erklären können. Und deswegen sagte ich am Eingang, das Kausalgesetz von Ursache und Wirkung lässt sich nicht immer anwenden in unserem Glaubensleben. Und dazu möchte ich zwei Bibelstellen vorlesen, die für meine Begriffe fast unmöglich sind im Neuen Testament, aber die sehr deutlich davon reden. Da steht in Apostelgeschichte 4, die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich zuhauf gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wahrlich, sie haben sich versammelt in dieser Stadt, wider deinen heiligen Knecht Jesus, welchen du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Völkern von Israel. Und nun kommt ein Nachsatz, der passt eigentlich da gar nicht hin. Zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bedacht hat, dass es geschehen sollte. Was war es denn? Gottes Ratschlag? Oder war das Sünde der Menschen? War es Gottes Ratschlag? Dann war das doch recht, was die Israeliten und Pontius Pilatus und Herodes gemacht haben. Warum sind sie dann schuldig? Ist es Sünde von den Menschen? Wie kann es dann Gottes Ratschluss sein? Könnt ihr die Sache erklären? Kann die einer von euch erklären? Ich nicht. Versteht ihr, es gibt Dinge in unserem Leben, die kriegen wir nicht auf ein Level. Und dazu möchte ich euch heute Morgen ermutigen, das im Leben anzunehmen und da, wo wir keine Erklärung für haben, für die Wege Gottes, sie dankbar und zufrieden annehmen. Die andere Stelle auch aus der Predigt von Petrus. Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, welchen ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber verleugnetet den Heiligen und Gerechten und batet, dass man euch den Mörder schenkte. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Geschwister, das ist doch der größte Widerspruch, den es gibt, oder? Den Fürsten des Lebens, den Fürsten des Lebens, der das Leben a persona ist, den habt ihr getötet. Wir würden doch sagen, es geht doch gar nicht, oder? Merkt ihr? Deswegen mein Thema, die verborgenen Wege Gottes. Die verborgenen Wege Gottes. Braucht Gott die menschliche Sünde, um seinen Plan zu verwirklichen? Nein, nein und nochmals nein. Aber es gibt zwei Seiten dieses Traumes. Die menschliche Seite und die göttliche Seite. Die menschliche Seite des Traumes, Reflexion der eigenen Seele, offenbart dieser Traum vielleicht Hochmut oder beim Josef schreckliche Naivität, dass er das seinen Brüdern erzählt. Die göttliche Seite des Traumes als Reden Gottes zeigt, was in Zukunft passieren wird. Wenn der nicht nach Ägypten gekommen wäre, wenn sie den nicht in die Zisterne, in den Brunnen geworfen hätten, wenn er nicht wieder rausgekommen wäre und wäre nach Ägypten gegangen, hätte er nie das Volk Israel erretten können. Ja oder nein? Nicht, das ist das Geheimnis der Wege Gottes. Wir können nicht alles erklären. Das ist eine schuldhafte Geschichte, die uns hier erzählt wird. Eine Verrücktheit vom Vater, den bunten Rock zu geben. Eine Verrücktheit vom Josef, das alles weitererzählt und petzt. Eine Verrücktheit, das auch seine Träume noch weitererzählt. Nur am Schluss, und das ist interessant, am Schluss steht in Vers 10, mit der Sonne, Mond und 11 Sterne neigen sich vor ihm, da sagt sein Vater, was ist das für ein Traum, nein, ich muss noch vorher anfangen. Und als das sein Vater und seinem Bruder erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Er schilt mit ihm, er schimpft mit ihm. Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und der letzte Satz in unserem Abschnitt heißt, und seine Brüder wurden neidisch oder hatten großen Hass auf ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte in seinem Herzen. Merkt ihr? Die Brüder hatten eine Mordswut auf diesen Josef, diesen eingebildeten Fratz, der meint, dass wir einmal alle vor ihm niederfallen. Das wird nicht passieren. Aber der Vater Jakob, der hat gedacht, das muss ich mir merken. Verstehen kann ich es nicht. Ich habe mit ihm geschimpft, dass er es gemacht hat. Aber vielleicht steckt doch mehr dahinter. Und jetzt möchte ich euch mal eine Wochenaufgabe geben. Lest mal jetzt in einem Rutsch die Josefs Geschichten durch. Es ist hochinteressant, wie Gott mit dem Josef zum Ziel kam. Und was am Ende geschah, als dann die ganze Sippe der Juden nach Ägypten zog und sich endlich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Die Brüder haben mir dann noch einen Trick angewendet, nichts. Sie haben ihn verkauft nach Ägypten, den Josef. Das kommt hier in diesem Kapitel, geht's weiter. Haben verkauft nach Ägypten, haben dann seinen bunten Rock genommen, haben ein Schaf geschlachtet, haben den schön durchs Blut gezogen und haben den nach Hause geschickt durch einen Knecht und gesagt, Vater, ist das wohl der bunte Rock? War ja total verlogen, die ganze Geschichte, nicht? Ist das wohl der bunte Rock deines geliebten Sohnes? Wir haben ihn gefunden, ein schweres Tier, ein großes Tier muss ihn zerrissen haben. Und Jakob lebt sein weiteres Leben mit dem Verlust des Josef und er lebt später, dass er lebt. Und dieser Josef reißt das ganze damalige, dann schon mehr gewordene Volk Israels aus der großen Not heraus. Seht, Geschwister, damit bin ich am Ende meiner Predigt. Man könnte jetzt noch einige Dinge anführen, wie der Josef in seinem Leben ein Abbild, eine Vorschattung des Christus war. Aber das will ich mir jetzt schenken, weil die Zeit um ist. Aber das ist noch interessant, wie in diesem Josef etwas wieder geschattet wird, abgebildet wird von dem, was Jesus für uns getan hat, später, als Jesus kam. Die verborgenen Wege Gottes. Und wenn einer unter uns ist heute Morgen, der sagt, ja, ich knabber an der ganzen Geschichte rum. Ich habe da noch so eine Geschichte in meinem Leben, durch meine Vorfahren oder was weiß ich, durch meinen Beruf oder was weiß ich. Ich habe da noch so ein paar Sachen, die kriege ich einfach nicht auf ein Brett. Ich kann es machen, wie ich will. Da ist auch wirklich Schuldhaftes dabei und wir neigen dann ja zu dem anderen, die Schuld in die Schuhe zu schieben. Schwester, mach das mal nicht. So nehmt einfach das mal an, in Liebe an. Und das ist Sieg. Das ist Sieg, das uns der Herr schenkt vom Kreuz her. Das ist Sieg, wo wir Überwinder sind. Wo wir nicht mehr in der Kausalität von Ursache und Wirkung handeln müssen. Gott ist hier viel größer. Verstehen, warum das so ist, kann ich auch nicht. Ich kann nur sagen, so ist Gott. Und wenn du für ihn gebetet hast, dass Gott gut ist, da sage ich Amen. Er ist total gut mit allem, was er tut. Ich muss nur meine Gaben und meine Aufgaben so annehmen, wie sie sind. Ich will noch beten. Vater im Himmel, das ist dein Geheimnis, wie du mit uns, deinen Kindern, zu deinen Zielen kommst. Wir können das manchmal nicht verstehen, wie du das machst. Wir haben da manchmal wirklich Probleme mit dir und mit unseren Gedanken. Aber wir danken dir, dass du Gedanken des Friedens und nicht des Leides hast, um uns das Ende zu geben, das wir waren. Herr, und daran wollen wir dich preisen, wollen wir dich erheben, wollen dir die Ehre geben, wollen dir sagen, dass du allein Gott bist und wollen uns auch von niemandem anders beugen, sondern nur alleine vor dir. Und weil wir wissen, dass du es gut machst. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Amen.